Guten Morgen. Sehr, sehr schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Ich bin jetzt hier hingezogen und freue mich sehr, dass Gott uns hier hingeführt hat, dass wir hier sein dürfen. Das ist eine große Ehre. Und es ist etwas kalt heute Morgen, auch hier in dem Gemeindesaal, aber ich hoffe, dass Gott unsere Herzen erwärmen wird heute. Ja. Wir haben eben gesungen, Ehre dem, der da war, der da ist und der da kommen wird. Und dieser Gottesdienst soll zu seiner Ehre sein, für den, der da war und der da ist und der da kommen wird. Und ich möchte euch heute, ich habe euch heute eine Geschichte mitgebracht zu Anfang. Eine Geschichte von jemandem, der für mich ein sehr großes Vorbild war im Leben, immer wieder, von dem ich viel lernen durfte. Und ich möchte mit euch zu Anfang einmal eine kleine Geschichte aus seinem Leben teilen. Ich habe über diesen Mann schon am Freitag in der Jugendgruppe gesprochen. Er ist Richard Wurmbrand. Und dieser Mann hat in Rumänien gelebt, ist vor mehr als 20 Jahren gestorben. Und damals in der Sowjetunion hat der Kommunismus regiert. Und er war dort lutherischer Pfarrer. Und ich weiß nicht, wer von euch Richard Wurmbrand kennt. Er hat die Hilfaktion Märtyrerkirche gegründet, die sich für verfolgte Christen einsetzt. Und damals war es so, in Rumänien, in der Sowjetunion, war es verboten, Bibeln zu haben. Die hatten nicht so viel Freiheit wie wir heute, dass wir hier Gottesdienst feiern dürfen, dass wir Bibeln haben dürfen. Und auch Christ zu sein, war damals in der Sowjetunion wirklich etwas, was für dich eine Gefahr war. Das hätte dich dein Leben kosten können. Und Richard Wurmbrand, damals in Rumänien, ist zu einer Konferenz gefahren, weil die kommunistische Regierung an die Macht kam in Rumänien, haben all die hohen kirchlichen Leiter eingeladen zu der Konferenz. Quasi die in hohen kirchlichen Ämtern sind, Pfarrer und so Bezirksleiter und all solche Sachen, weil sie wollten, also der christliche Glaube war ihnen ein Dorn im Auge und sie wollten, dass sie bekennen, dass der Kommunismus, die kommunistische Ideologie mit dem Christentum vereinbar ist. Die sollten das bekennen und sagen, ja, das geht, damit die gläubigen Christen den Gemeinden sagen, ja, wir schließen uns der kommunistischen Partei an, wir folgen dem Kommunismus und sich dann auch nach und nach vom Christentum abwenden. Und das sagt ja schon die Bibel, Kommunismus. Und auf dieser Konferenz sind ganz viele Pfarrer nach vorne gegangen und haben das bekannt. Sie haben sich prostituiert für den Kommunismus. Sie haben sich prostituiert für den Feind dort vorne und haben ihren Herrn verleugnet, Jesus. Und ich fand das so schön, Richard Wurmbrand, der saß in einer der Reihen mit seiner Frau damals und seine Frau hat sich zu ihm gedreht und hat zu ihm gesagt, ich möchte, dass du jetzt nach vorne gehst und dass du die Schande vom Angesicht Jesu abwäschst. Und dann hat er sich zu seiner Frau gedreht und hat gesagt, wenn ich da jetzt nach vorne gehe, dann hast du keinen Mann mehr. Er wusste, was die Konsequenz ist, wenn er das tut. Und dann hat seine Frau sich zu ihm gedreht und sie hat zu ihm gesagt, wenn du nicht nach vorne gehst, dann hast du keine Frau mehr. Und dann ist er nach vorne gegangen und hat bezeugt, dass Jesus nicht vereinbar ist mit dem Kommunismus. Er hat gesagt, wenn du an Jesus glaubst, dann kannst du nicht an den Kommunismus glauben. Weil der Kommunismus sagt, es gibt keinen Gott. Aber die Bibel sagt, es gibt einen Gott. Und das hatte Konsequenzen für ihn. Er war für 12 Jahre insgesamt war im Gefängnis in Rumänien, hat dort Folter erlebt, Hunger, Leid. Die hatten zum Beispiel so Zellen da, das haben die den Kühlschrank genannt, die wurden auf Minusgrade runtergeheizt und dann wurden die Christen da reingesteckt, so lange, bis sie zittern. Und kurz vor dem Tod sind, dann holt man sie wieder raus. Er hat Bücher geschrieben, viele Zeugnisse in Predigen gegeben. Er hat viele Jahre gelitten, weil er dort auf dieser Kanzel Zeugnis von Jesus gegeben hat. Weil er bekannt hat, dass Jesus der Herr ist. Und musste ins Gefängnis gehen. Seine Frau hat auch gelitten, war viele Jahre im Gefängnis. Aber er hat auch immer wieder erzählt, dort im Gefängnis hat er die größte Freude erlebt, die er je hatte. Und er hat manchmal gesagt, er wünscht sich sogar die Gefängniszelle zurück, um diese Freude, diese Herrlichkeit Jesu, die da war, zu erleben. Die ganz nah war am Leid. Und die Frage, die wir uns heute stellen wollen, ist erstmal die Frage, was hat Richard Wurmbrand damals gemacht dort? Was er gemacht hat, ist, er er hat gedient. Er hat Christus gedient, indem er nach vorne gegangen ist und ihn bekannt hat. Und wir wollen uns heute mit dieser Frage beschäftigen, was bedeutet dienen für uns? Richard Wurmerdahl, er hat gedient und es hat ihn sehr viel gekostet, dass er Jesus gedient hat, sehr, sehr viel gekostet. Und heute unsere Frage, was bedeutet dienen? Und ich möchte euch bitten, wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt die auf, nehmt die raus, wenn ihr sie auf eurem Handy habt. Wir werden das auch hier den Text gleich haben. Ich möchte mit euch heute im Lukas-Evangelium in Kapitel 1 schauen, in den Versen 67 bis 79 mit euch lesen. Und da steht, sein Vater Zacharias wurde mit Heiligen Geist erfüllt, weissagte und sprach, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils in dem Haus seines Knechtes David, wie er es verheißen hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, die von alters her waren. Errettung von unseren Feinden und aus der Hand aller, die ihn hassen. Um Barmherzigkeit zu erweisen an unseren Vätern und zu gedenken an seinen heiligen Bund. An den Eid, den er unseren Vätern, unserem Vater Abraham geschworen hat, uns zu geben, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde ihm dienten ohne Furcht, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle Tage unseres Lebens. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen und seine Wege zubereiten, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben, das ihnen zuteil wird durch die Vergebung ihrer Sünden, um der herzlichen Barmherzigkeit unseres Gottes willen, durch die uns besucht hat der Aufgang aus der Höhe, um denen zu scheinen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, um unsere Füße auf den Weg des Friedens zu richten. Amen. Diesen Lobpreis, den Zacharias hier anstimmt, macht er, nachdem er wieder sprechen kann. Weil seine Frau und er, die konnten keine Kinder bekommen und dann hat Gott ihnen doch einen Sohn geschenkt, Johannes der Täufer. Und dieser Johannes der Täufer war dazu bestimmt, Gott zu dienen. Er sollte Gott dienen und es hat ihn auch später viel gekostet. Er wurde nachher enthauptet. Und sein Vater lobt hier Gott. Er lobt Gott dafür, nachdem er wieder reden kann. Und spricht davon, von dem Dienst, den Johannes hat. Und die Frage, was bedeutet dienen als Christen für uns? Ich habe uns dafür heute mal drei Punkte mitgebracht, anhand dessen wir das besser verstehen können. Und um zu verstehen, was dienen bedeutet, damit du verstehst, was dienen wirklich bedeutet, müssen wir erstmal verstehen, wie Jesus dir gedient hat, wie Jesus uns gedient hat. Und das sehen wir in den Versen 67 bis 73 hier. Da steht, und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils. Horn des Heils, das bedeutet so viel wie, ist ein anderes Wort für Messias, ein Heiland, den Gott uns schenkt. In dem Haus seines Knechtes David, wie er es verheißen hat, durch den Mund seiner heiligen Propheten, die von alters her waren. Im Alten Testament, ich weiß nicht, wie bewandert du in der Bibel bist, aber im Alten Testament hat Gott vorausgesagt durch Propheten, dass ein Messias kommen wird. Es wird ein Retter kommen auf diese Erde. Und dieser Retter wird kommen für uns, um uns zu dienen. Und es ist vorausgesagt worden im Alten Testament. Es steht hier in Vers 70, wie er es verheißen hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, die von alters her waren. Und wir sehen hier, dieser Messias kommt aus vielen Gründen, aber aus drei Gründen sehen wir hier. Das ist einmal in Vers 69 ein Horn des Heils, also ein Messias, ein Heiland kommt. Ein Heiland kommt nur, um zu heilen. Heilung braucht ein Kranker. Vers 71, Errettung von unseren Feinden. Ein Retter braucht nur jemand, der verloren ist. Vers 72, um Barmherzigkeit zu erweisen an unseren Vätern. Barmherzigkeit braucht nur jemand, der gesündigt hat, der in Schuld lebt. Barmherzigkeit braucht jemand, der Schuld hat. Sonst braucht man ihm keine Barmherzigkeit und Gnade erweisen. Und was der Text uns hier deutlich macht, was Gott uns hier deutlich macht, die Menschen brauchen einen Heiland, einen Retter, jemand, der ihnen Barmherzigkeit erweist. Das setzt aber voraus, das sagt uns indirekt, dass wir Menschen verloren sind, dass wir krank sind und dass wir in Sünde leben. Und ich weiß, und das ist sehr traurig, in vielen Gemeinden heutzutage wird nicht mehr gesprochen davon, dass der Mensch in Sünde lebt, dass der Mensch Rettung braucht, einen Heiland braucht. Weil es angenehmer ist, über etwas anderes zu sprechen. Es ist angenehmer, den Menschen zu erzählen, keine Ahnung, dass Jesus ein Add-on für dein Leben ist. Aber das Primäre, was wir sehen, ist, dass wir Menschen in Sünde leben in dieser Welt. Und viele Menschen wollen das nicht glauben. Wir haben in Prag immer wieder so auf der Bibelschule, wo ich war, immer wieder so Straßeneinsätze gemacht und da sprichst du mit Menschen und Menschen, oder wenn ich mit meiner Familie Menschen spreche, Menschen sind tief davon überzeugt heute, eigentlich bin ich im Herzen ganz gut. Ich bin ein guter Mensch, ich mache keine Fehler, ich lebe mein gutes deutsches Leben, ich habe meinen gut gemähten Rasen, ich habe meine Familie, ich habe meinen normalen Job, ich habe meine Rentenversicherung, ich habe alles, ich lebe ein gutes Leben, tugendhaft. Der Kern des Menschen ist eigentlich gut. Alter, wie oft habe ich diesen Satz schon gehört, der Kern des Menschen ist eigentlich gut. Ich kann es wirklich nicht mehr hören. So viele Menschen sagen, dass der Kern des Menschen ist eigentlich gut. Der Kern des Menschen, er ist nicht gut. Und die Menschen sagen, wollen das Wort Sünde nicht mehr hören. Das ist ein altmodisches Wort, das ist ein Wort aus der Bibel. Die Menschen sagen, es gibt keine Sünde, geh dort draußen auf die Straße. Die Menschen werden dir erzählen, der Mensch ist gut, es gibt keine Sünde. Die Welt ist eigentlich ganz in Ordnung. Okay, schauen wir mal in die Bibel. Ich würde selber sagen, dass ich ein sündiger Mensch bin. Ich habe in meinem Leben sehr, sehr viele Fehler gemacht. Ich habe Menschen enttäuscht, ich habe Gott enttäuscht, ich habe viele Fehler in meinem Leben gemacht. Ich habe oftmals gesündigt in meinem Leben. Menschen sagen, sie brauchen keinen Heiland heute. Sie sagen, warum brauche ich Jesus? Ich brauche keinen Heiland. Ich brauche keinen Retter. Ich brauche meine Karriere, ich brauche mein Geld, ein schönes Leben, ich brauche Netflix, keine Ahnung. Aber ich brauche keinen Retter. Okay, dann schauen wir uns das doch mal an, dass du keinen Retter brauchst. Wann hast du das letzte Mal jemanden erstochen, umgebracht? Wann hast du das letzte Mal jemanden umgebracht? Du sagst vielleicht, ich habe noch nie jemanden umgebracht. Doch, du hast schon mal jemanden umgebracht, schon sehr oft in deinem Leben, ich auch. Jesus sagt, wenn du deinem Bruder in deinem Herzen nur zürnst, wenn du nur in deinem Herzen ihn nur hasst, dann hast du ihn in deinem Herzen schon getötet. Dann hast du ihn schon getötet, dann ist er schon tot. In deinem Herzen hast du ihn getötet. Wie oft hast du die Ehe gebrochen in deinem Leben? Du sagst, ich habe noch nie die Ehe gebrochen. Jesus sagt, wenn du einer anderen Frau nur hinterher schaust, dann hast du in deinem Leben, deinem Herzen schon die Ehe gebrochen. In deinem Herzen, versteht ihr, unser Herz ist das Problem. Wie oft haben wir Menschen nicht vergeben, die uns etwas getan haben? Wie oft tun Menschen uns irgendetwas Böses und wir vergeben ihnen nicht? Wie viele Familien sind zerbrochen über Jahre, weil Menschen sich nicht vergeben wollen? Über Jahrzehnte bis in den Tod hinein, weil Menschen sich nicht vergeben wollen. Wir sind sündige Menschen. Und auch wenn wir vielleicht nicht draußen mit einer Waffe stehen und jemanden erschießen, in unserem Herzen sündigen wir jeden Tag, in unseren Gedanken sündigen wir jeden Tag, jeden Tag. Und du musst nur mal in diese Welt hinausgehen. Wovon ist unsere Welt gekennzeichnet? Von Krieg in der Ukraine, von Hunger in Afrika, in Asien, von Intrigen, von Korruption, von Vergewaltigung, von Mord, von Lügen. Wenn diese Welt nicht sündig wäre, dann bräuchten wir keine Polizei. Dann bräuchten wir kein Militär, dann bräuchten wir keine Gesetze, dann bräuchten wir nicht so viel Bürokratie in Deutschland. Wir haben nur Bürokratie in Deutschland, weil wir in einer sündigen Welt leben, weil man Menschen nicht vertrauen kann, weil wir eben unsere Steuererklärung, ach, wenn ich da mal so Pi mal Daumen ein bisschen was schwärze und so mache, das merkt schon keiner. Deswegen brauchen wir Bürokratie, weil wir sündige Menschen sind. Deswegen haben wir Polizei dort draußen. Versteht ihr, unser Herz ist das Problem. Und als Eva damals die Frucht von dem Baum genommen hat, sie hat diese Frucht genommen, sie hat sie gegessen, hat Adam davon gegeben. Adam hat nicht seine Verantwortung gesehen, hat nichts gemacht, hat einfach auch die Frucht genommen, hat auch davon gegessen. Da haben Adam und Eva gesündigt vor Gott. Dadurch waren sie geistlich tot und getrennt von Gott. Und diese Sünde, die in Adam und Eva war, die ist durchgedrungen in alle Menschen bis heute. David sagt in Psalm 51, in Sünde bin ich, in Schuld bin ich geboren, in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Jeder Mensch von uns, jeder ist vor Gott sündig. Wir haben ein böses Herz und wir wollen Gott nicht. Wir wollen Gott nicht nachfolgen. Wir suchen Gott nicht. Und jeden Tag sündigen wir im Herzen. Ich habe sehr viel gesündigt in meinem Leben. Ich habe sehr viele Fehler gemacht und ich weiß, dass ich ein sündiger Mensch bin. Und die Sache ist, wenn du Jesus nicht kennst und du stirbst, der Tod kommt so schnell. Und das ist auch der letzte Punkt, der uns zeigt, dass wir wirklich in einer sündigen Welt leben. Der Tod letztendlich, dass wir vergänglich sind. Pflanzen sterben, Tiere sterben, wir Menschen sterben. Und jeder Mensch wird eines Tages sterben. Durch die Sünde stehen wir unter dem Fluch des Todes. Wir sterben eines Tages alle. Und wenn du Jesus nicht kennst und du stirbst, dann wirst du eines Tages vor diesem heiligen Gott stehen. Wir haben eben gesungen, heilig, heilig, heilig. Weißt du, was das bedeutet, dass Gott dreimal heilig ist? Wir singen das so gerne, heilig, heilig, heilig. In Jesaja steht, Gott ist auf seinem Thron und die Engel singen, heilig, heilig, heilig ist Gott. Er ist heilig. Weißt du, was das bedeutet? Dass Gott heilig ist, bedeutet, dass du, wenn Jesus nicht kennst, vor Gott stehen wirst und für immer in die Hölle gehen wirst. Und da gibt es kein Zurück mehr. Das ist die Realität. Wir stehen und wir sterben vor einem heiligen und gerechten Gott. Und Gott ist gut, er ist heilig und gerecht. Wenn du jemanden umbringst und hier in Deutschland vom Landesgericht stehst, dann kriegst du deine Strafe, gehst ins Gefängnis. Das ist logisch. Wenn wir alle gesündigt haben, und wir haben alle gesündigt, dann stehen wir vor dem heiligen und gerechten Gott, werden verurteilt und gehen in die Hölle. Das ist vollkommen gerecht. Und da gibt es kein Zurück mehr. Wenn du heute stirbst und du Jesus nicht kennst, gibt es kein Zurück mehr. Und Gott hätte alles Recht dazu, das zu tun. Versteht ihr? Ich möchte, dass ihr seht, ich möchte, dass du verstehst, dass Sünde nicht nur irgendein Wort ist, sondern ich möchte, dass du verstehst, was für eine Konsequenz das hatte, dass Adam und Eva gesündigt haben, dass wir in Sünde leben, was für eine Konsequenz das für die Ewigkeit hat. Und in der Bibel steht, Gott hat uns die Ewigkeit ins Herz gelegt. Wir wissen, dass es einen Gott gibt. Wir wissen, dass wir ewig leben. Wir wissen, dass wenn du stirbst, dass das nicht vorbei ist. Und du weißt, dass es dort einen Gott gibt. Und du weißt, dass es gerecht wäre, wenn du verurteilt wirst und wenn wir alle in die Hölle gehen werden. Es wäre gerecht, wenn ich in die Hölle gehen würde für immer. Aber das Schöne ist, Gott ist anders. Gott ist nicht wie wir Menschen. Gott ist anders. Gott ist gut. Ich möchte, dass du verstehst, dass Gott gut ist. Gott ist anders. Er hätte alles Recht dazu, uns einfach in unserer Sünde zu lassen. Mit einem Schnipser kann er uns alle auslöschen. Er hat die Erde geschaffen in all ihrer Schönheit, das Universum in seiner Pracht, in all seiner Macht und Herrlichkeit hat er alles geschaffen. Er ist allmächtig. Er lässt dein Herz jede Sekunde schlagen. Du bist heute aufgewacht, weil er dein Herz weiter schlagen lässt in seiner Gnade. Und Gott denkt anders als wir Menschen. Gott ist ein liebender Gott. Gott hat Liebe im Herzen. Und jetzt lasst uns mal darauf schauen, um zu verstehen, was bedeutet dienen, wie hat Gott uns gedient. Gott hätte in seiner Herrlichkeit dort oben bleiben können. Aber was hat Gott gemacht? Er ist aus seiner Herrlichkeit heruntergekommen. Halleluja. Er ist aus seiner Herrlichkeit heruntergekommen vom Himmel und ist Mensch gekommen worden. Aus seiner Vollkommenheit im Himmel, aus seiner Verkommenheit und Heiligkeit auf dem Thron, dieser Herrlichkeit, wo Freude, wo Lobpreis herrscht, wo Licht ist, ist heruntergekommen, diese dunkle, dreckige, sündige, verdorbene Welt ist heruntergekommen. Und warum? Weil er uns liebt. Und ist er hier runtergekommen, ist Mensch geworden, Jesus Christus. Und er ist hier hingekommen, hat uns gedient, er hat Menschen geheilt, er hat Menschen von der frohen Botschaft verkündigt. Und er hat all dieses Leid, was er hier tragen musste, auf sich genommen. Wir sind eigentlich schuldig, aber was hat er genommen? Er hat es ertragen, dass Menschen ihn verspottet haben, dass Menschen ihn verfolgt haben, ihn betrogen haben, ihn belogen haben, dass er vor Gericht verurteilt wurde. Er war der Einzige, Jesus war der Einzige, der gerecht war. Und der wurde verurteilt? Ja, der wurde verurteilt. Und sie haben ihn ausgepeitscht, sie haben Geißeln genommen. Weißt du, was das bedeutet, Geißeln? Das sind Stücke von Knochen in der Peitsche, die wurden auf ihn gepeitscht. Und diese Stücke von Knochen, die bohren sich in den Rücken rein und reißen das Fleisch raus. Sie reißen das Fleisch aus dem Rücken, sodass Jesus überall geblutet hat. Sie haben ihm eine Dornkrone aufgesetzt. Diese Dornen haben sich in seinen Kopf gebohrt und alles blutet. Sie haben ihn geschlagen, sie haben ihm die Kleider vom Leib gerissen. Sie haben ihn bespuckt, sie haben ihn verspottet, sie haben ihn belogen. Mach dir das mal klar, ein heiliger Gott, der allen Grund hätte, dich mit einem Schnipser auszulöschen, lässt sich dermaßen erniedrigen von den Menschen. Und warum? Weil er uns Menschen liebt, weil Gott anders denkt als wir Menschen. Und Jesus hat das in aller Liebe ertragen, in aller Langmut, in aller Demut. Und als wenn das nicht noch schon genug wäre, hat er sich dann noch verurteilen lassen, hat dieses Kreuz genommen. Er konnte es nicht mehr bis nach Golgatha tragen, weil er keine Kraft mehr hatte, weil er zusammengebrochen ist. Und in der Bibel steht, man konnte nicht mehr erkennen, dass er ein Mensch war. Er war so entstellt. Und als wenn das nicht schon genug wäre, ist er an dieses Kreuz gegangen. Man hat ihm Nägel durch die Hände gebohrt und er ist dort gestorben. Und Jesus sagt dort am Kreuz, es ist vollbracht. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es ist vollbracht. Er hat all dieses Leid auf sich genommen, obwohl er alles Recht dazu hätte, uns zu verurteilen, nimmt er dieses Leid auf sich. Und ich finde das so schön. Im Johannesevangelium, wo wir gerade sind, da sieht man in Kapitel 5, tut Jesus ein Wunder und Petrus antwortet ihm in Vers 8, Kapitel 5, Vers 8, Herr, gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Petrus erkennt dort, als er das Wunder sieht, dass Gott heilig ist und er sagt, Jesus, geh von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Er erkennt das und wisst ihr, wie Jesus ihm antwortet? Er sagt in Vers 10 am Ende, fürchte dich nicht, von nun an sollst du Menschen fischen. Er sagt, Jesus antwortet auf das, was Petrus sagt, ich bin ein sündiger Mensch, geh von mir hinweg, du bist heilig, Herr, antwortet Jesus, fürchte dich nicht. Warum? Weil Jesus ist an dieses Kreuz gegangen, er hat gelitten, er hat dort sein Blut vergossen, damit du reingewaschen wirst von deinen Sünden. Aus Liebe hat er das getan. Aus Liebe hat er all das auf sich genommen. Und die Menschen sagen da draußen, ich brauche kein Heiland. Doch, du brauchst ein Heiland. Und was für ein liebender Heiland ist das? Es ist vollbracht, hat Jesus gesagt. Wenn du an Jesus glaubst, dann bist du reingewaschen von allen Sünden. Und du bist am Kreuz mit ihm gestorben. Und am dritten Tag ist Jesus auferstanden von den Toten. Er ist hochgefahren zum Himmel in die Herrlichkeit. Und das bedeutet, dass du auch auferstanden bist mit ihm, wenn du an Jesus glaubst. Du hast ein neues Leben. Halleluja. Wisst ihr, diese Freude, dieser Frieden, dieses neues Leben, der kann dich jetzt erfüllen, weil du stehst nicht mehr unter der Sünde, sondern du stehst unter diesem neuen Leben in Jesus. Und diese Freude, diese tiefe Freude darf dich erfüllen. Dieser Frieden Gottes, dass du ein neues Leben hast, wenn du Jesus kennst, wenn du ihn angenommen hast. Er hat all das auf sich genommen. Und ist dort am Kreuz in all dem Blut, all dem Dreck an diesem Kreuz gestorben. Und alle haben ihn verspottet. Er war ganz alleine dort. Keiner hat mutig zu ihm gehalten. Alle seine Jünger sind weggelaufen. Da damit du erlöst wirst und reingewaschen bist von deinen Sünden. In Markus Kapitel 10, Vers 45 fasst uns nochmal zusammen, wie Jesus uns gedient hat. Da steht, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen, sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Damit du verstehst, was dienen bedeutet, musst du verstehen, mit welch einer Liebe Jesus dir gedient hat. Und er liebt dich wirklich sehr. Er hat es bewiesen, dass er dich liebt. Und er ist gekommen, um zu dienen, indem er sich hingegeben hat für dich, damit du ein neues Leben hast. Der Herr der Herrlichkeit, der alles geschaffen hat, jedes Molekül hat er geschaffen, jede Zelle in dir, der gibt sich hin für dich, damit du leben kannst. Mein Lieblingsvers in der Bibel ist Johannes 3,16, wo steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jesus hat uns gedient. Und jetzt ist der nächste Punkt. Wenn du zu Jesus gehörst, wenn du zu Jesus gehörst, Jesus der Herr über dein Leben bist, wenn er das nicht ist, dann mach das heute. Dann gib Jesus dein Leben. Gib ihm heute dein Leben. Warte nicht bis morgen damit. Morgen kannst du tot sein. Mach es heute. Nimm Jesus an, dass du dieses neue Leben hast, in dieser Freude, in diesem Frieden. Halleluja. Wenn Jesus jetzt dein Herr ist, jetzt würden sich, glaube ich, einige Leute die Frage stellen, okay, Jesus hat mir gedient am Kreuz. Dann ist die nächste Frage, wie kann ich jetzt dienen? Wir Deutschen sind oft so diese Pragmatiker. Wir wollen sofort losrennen. Was kann ich jetzt machen? Ich will Jesus nachfolgen. Als ich zu Jesus kam, hatte ich diese erste Liebe und ich wollte sofort machen. Wie kann ich Jesus jetzt dienen? Das ist gar nicht die nächste Frage. Das ist auch nicht die nächste Frage, die uns der Text vorgibt. Im Text, den wir heute haben, steht in Vers 74 und 76, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde ihm dienen ohne Furcht in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle Tage unseres Lebens. Die nächste Frage ist eigentlich, mit welcher Haltung sollen wir denn jetzt dienen? Wir haben Christus erkannt als unseren Herrn, wir haben ihn angenommen und er hat uns gedient, so wollen wir ihm jetzt auch dienen. Aber in welcher Haltung sollst du dienen? Hier steht, ihm dienen ohne Furcht, in Heiligkeit und Gerechtigkeit. Und ich möchte hier mal ganz kurz klarstellen, manche denken, wenn sie das Thema Dien hören, Dien heißt, ich muss irgendwie Theologie studieren, ich muss Pastor sein, ich muss irgendwie Missionar irgendwo sein oder so. Nein, das bedeutet nicht dienen. Das kann dienen sein, so kannst du Gott dienen, aber dienen ist ein sehr weiter Begriff. Wir können Gott auf viele Arten dienen. Jesus hat uns gedient, indem er an ein Kreuz gegangen ist und für uns gestorben ist. Es gibt viele Christen auf dieser Welt, die Gott dienen, indem sie den Märtyrertod sterben. Das heißt nicht, dass du das tun musst, dass das Gott für dich, für dein Leben so geplant hat. Aber du kannst dienen, indem du hier Kaffee mit aller Liebe machst für Menschen. Indem du draußen bist, Menschen einlädst. Indem du an deinem Arbeitsplatz bist. Und den Menschen von Jesus erzählst, indem du, was weiß ich, in deiner Familie Menschen, die verloren sind, von Jesus erzählst, indem du hier Menschen ermutigst. Dienen geht auf viele Arten und Weisen. Und ein primärer Dienst ist, weil viele sagen, ja, Missionsdienst ist ja etwas, irgendwie, die gehen nach, keine Ahnung, Hololulu und erzählen irgendwelchen Leuten im Busch irgendwas von Jesus. Nein, Jesus sagt in Matthäus 28, geht hinaus in alle Welt und lehrt sie halten alles, was ich euch geboten habe. Und ich bin überzeugt, dass das für alle Christen gilt. Jeder Christ ist aufgefordert, Jünger zu machen. Du kannst dich nicht verstecken. Jeder Christ ist aufgefordert, anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Wie lieblos wären wir, wenn wir anderen Menschen nicht von Jesus erzählen? Das wäre sehr, sehr lieblos von uns. Jeder von uns dazu aufgefordert, Gott zu dienen, in dem Sinne, dass wir ein Zeugnis von Jesus sind. Und diese Frage, mit welcher Haltung sollen wir dienen? Hier steht, ohne Furcht in Heiligkeit und Gerechtigkeit. Dieser Punkt Heiligkeit, Heiligkeit wird ja in der Bibel als etwas beschrieben, dass wir Christus immer ähnlicher werden. Das heißt, wir werden durch Gott, durch das Wirken des Heiligen Geistes, durch sein Wort, durch das Wirken Gottes, werden wir verändert. Wir werden Gott immer, immer ähnlicher gemacht. Und Heiligkeit, ich würde sagen, das hat etwas damit zu tun, dieses Gott ähnlicher gemacht zu werden, dass unsere Beziehung zu Gott rein ist. Das heißt zum Beispiel, dass ich sündige, ich bekenne das vor Gott, damit ich wieder eine reine Beziehung vor Gott habe. Und mir ist dieser Punkt Haltung so wichtig, weil ich möchte, dass du verstehst, dass das Ergebnis deines Dienstes nicht das ist, worauf es ankommt. Ob du irgendwo auf die Straße gehst und Leuten von Jesus erzählst und dann vielleicht nur eine Person zum Gottesdienst kommt, von den Leuten, die du eingeladen hast. Oder 100 Personen. Das ist nicht der Punkt. Ich möchte, dass du verstehst, dass es nicht um das Ergebnis geht. Es ist viel wichtiger, dass wir unseren Dienst mit der rechten Herzenshaltung tun. Hier steht, ohne Furcht in Heiligkeit und Gerechtigkeit. Und dabei geht es darum, dass wir eine reine Beziehung zu Gott haben in unserem Dienst. Ob ich jetzt hier rede zu einer Person oder zu 100 Menschen, das ist total egal. Ich bin dafür verantwortlich, dass ich meinen Dienst in einer reinen Beziehung zu Gott tue, in aller Heiligkeit. Und ich möchte euch dafür mal ein Beispiel geben, was ich sehr, sehr mag. Ich weiß nicht, ob ihr euch mal mit Erweckungsbewegungen beschäftigt habt. Es gibt ja immer wieder überall so Erweckungen. Und es gab auch in Deutschland, im Siegerland, die Erweckung, ich weiß nicht, ob davon mal jemand gehört hat, oder in Bielefeld, es gab im 17., 18. Jahrhundert eine Erweckung, große Erweckung in Amerika, in England. Erweckungen sind so Bewegungen, wo Gott seinen Geist ausgießt, wo Menschen zu Jesus kommen, wo das Wort Gottes gepredigt wird, wo Menschen umkehren zu Gott, wo Bekehrung geschieht. Und viele Menschen sehen das Ergebnis in diesen Bewegungen. Sie sehen, oh, da bekehren sich ganz, ganz viele Menschen, boah, da ist voll was und da dienen viele Menschen. Was aber viele Menschen nicht sehen, ist, was im Geheimen davor passiert ist, was Menschen in ihrem Herzen, Christen davor getan hat. Manchmal eine kleine Gruppe, mit der das angefangen hat. Da haben Menschen sich geheiligt vorher. Und das sind vor allem drei Punkte. Das ist, in der Erweckungsbewegung sieht man immer wieder drei Punkte, die geschehen. Menschen haben ihre Sünden bekannt, sie haben gebetet und sie haben gefastet. Das fängt manchmal mit einer kleinen Gruppe von Christen an, die anfängt zu erkennen, hey, meine Beziehung zu Gott ist wichtig und ich möchte, dass andere Menschen auch zu Jesus finden. Also sie bekennen ihre Sünden. Vielleicht zeigt Gott dir heute Sünden. Der Heilige Geist kann dir heute deine Sünden zeigen, die du in deinem Leben hast. Sünden, in denen du steckst. Vielleicht hast du irgendjemanden belogen, vielleicht hast du jemanden nicht vergeben, vielleicht steckst du Pornografie, vielleicht steckst du in anderen Sünden, vielleicht hast du Hass gegen jemanden, Groll. Der Heilige Geist kann dich heute von deinen Sünden überführen, die du hast, in deinem Gewissen zu dir sprechen und lass das zu. Es ist zu deinem Besten, dass er dir das zeigt. Da haben Menschen in Gruppen haben ihre Sünden bekannt vor Gott. Dann haben sie gebetet, sie haben Gott angefleht im Geheimen, in ihrem stillen Kämmerlein, wie Gott es nennt. Wie Jesus es nennt, zu Gott gefleht und gesagt, Herr, danke für deine Vergebung, für meine Sünden, Herr, jetzt mach, dass das auch andere Menschen erkennen. Und sie haben gefastet. Sie haben sich vielleicht mal für einen halben Tag oder für einen Tag, was weiß ich, für längere Zeit mal nichts gegessen oder von etwas anderem gefastet, weil sie Gott zeigen wollen, Herr, es ist mir wichtig, es ist mir wirklich ernst, dass du hier etwas schenkst. Versteht ihr, diese Menschen haben vorher im Geheim ihr Herz darauf gerichtet, dass es in einer rechten Beziehung zu Gott ist und für diese Menschen gebetet, für Erweckung. Und das sehen ganz viele nicht in diesen Erweckungsbewegungen. Aber das sind diese drei Merkmale, die man immer wieder da sieht. Sündenbekenntnis, Beten und Fasten. Und das zeigt uns auch die Bibel. Schaut auch mal, euch mal Jona an. Jona ist nach Ninive gegangen, er hat Buße und Vergebung verkündigt. Und was haben sie gemacht? Sie haben ihre Sünden bekannt, sie haben gebetet zu Gott, Buße getan, gefastet. Und was hat Gott getan? Er hat das Gericht abgewendet, er hat das erhört. Halleluja! Er hat das gehört und es abgewendet, weil Gott erhört das. Er erhört unsere Gebete. Er wendet uns zu. In der Bibel steht, wenn wir Gott von ganzem Herzen suchen, dann wird er sich finden lassen. Ich kann euch auch ein Beispiel aus meinem Leben geben. Bei diesen Straßeninsätzen reden wir manchmal mit Menschen. Da war ein Junge, mit dem ich geredet habe. Und der kannte Jesus nicht. Und natürlich habe ich mit ihm geredet, habe mich mit ihm getroffen. Aber ich habe für diesen Jungen angefangen, zu Hause zu beten. Ich habe vorher bekannt, Jesus hat um Vergebung gebeten für die Dinge, die ich ihm vielleicht falsch gesagt habe, wo ich Fehler gemacht habe oder wenn andere Sünde in meinem Leben ist, dass diese Beziehung zu Gott rein ist. Ich habe für diesen Jungen gebetet und ich habe sogar für ihn gefastet. Und es war so eine Freude zu sehen, dass dieser Junge, er hat sich dieses Jahr taufen lassen, er hat sein Leben Jesus gegeben und er ist wirklich auf einem Vollgasmodus mit Jesus. Er liebt Gott, er liest jeden Tag in der Bibel, er hat Erlösung gefunden, Freude, ein neues Leben, er hat Heilung für Niedergeschlagenheit, für Schmerzen, die er in seinem Leben hatte, gefunden. Gott hat so viel Schönes in ihm gewirkt. Seht ihr, wenn wir für Menschen beten, fasten für den Dienst, dann sieht Gott das. Wenn wir unser Herz in rechte Haltung mit Gott bringen. Und ich sage dir eins, dein Dienst steht und fällt mit deiner Beziehung zu Gott. Wenn du dein Herz nicht in eine rechte Beziehung zu Gott bringst, dann brauchst du nicht erwarten, dass dein Dienst erfolgreich ist und dass Gott deinen Dienst segnet. Brauchst du nicht erwarten. Und ich bin mir sicher, ich bin überzeugt, dass Gott auch möchte, dass diese Gemeinde hier, hey, wir sind vielleicht nicht so viele, aber das ist doch echt wirklich egal. Es fängt immer mit einer kleinen Gruppe an in diesen Erweckungsbewegungen, ganz oft. Ich bin mir sicher, dass Gott auch möchte, dass diese Gemeinde hier in dieser Umgebung ein Licht ist, dass wir ein Licht für Menschen sind, dass Menschen von Jesus hören, von dieser Liebe, von dieser Gnade. Wir sollen ein Licht sein. Also lasst uns unser Herz in eine rechte Beziehung, lasst uns unsere Sünden bekennen. Wenn du heute nach Hause kommst und der Geist hat dich heute von Sünde überführt, bekenn ihm das. Bring deine Beziehung zu Gott in Ordnung. Gott sagt im Gottes Wort, in 1. Johannesbrief, Vers 9 sagt, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt. Er ist treu. Gott ist treu. Er ist ein treuer Gott. Und egal wie viel du in deinem Leben gesündigt hast, er vergibt dir deine Sünden. Ich habe Gott oftmals enttäuscht in meinem Leben, sehr, sehr oft. Und ich habe ihm sehr oft gesündigt. Aber Gott war treu. Er hat immer wieder vergeben. Und dann bete und faste für diese Gemeinde, dass die Erweckung geschieht, dass Menschen zu Jesus finden in dieser Umgebung, dass sie Jesus erkennen. Halleluja. Wir wollen ein Licht sein für die Menschen, wollen ihnen von der Liebe Gottes erzählen. Und unser Dienst steht und fällt mit unserer Beziehung zu Gott, wirklich. Das hat einen sehr, sehr großen Einfluss auf unseren Dienst. Okay, wir haben gesehen, wie hat Jesus uns gedient? Wir haben gesehen, wir brauchen eine rechte Haltung für unseren Dienst. Und das Letzte jetzt darfst du praktisch werden, hab Mut zum Dienst. Der letzte Schritt ist jetzt, dass du mutig bist und dienst. Wisst ihr, Jesus und seine Jünger, die sind rausgegangen. Die haben nicht gewartet in der Kirche, bis die Leute gekommen sind. Die sind rausgegangen in die Synagogen, zu den Menschen nach Hause und haben zu den Menschen geredet. Jesus und seine Jünger sind rausgegangen. Sie sind rausgegangen. Wir müssen mutig sein, praktisch zu dienen. Ob es an deinem Arbeitsplatz ist, ob es in deiner Familie sind, wo Ungläubige sind, ob das hier in der Gemeinde ist, dass du Menschen ermutigst, ob es ist, dass du auf die Straße gehst, wo auch immer. Du kannst Gott dienen und ein Jünger Jesu sein, ein Zeugnis für Jesus und den Menschen von Jesus erzählen. Und jeder von uns ist dazu aufgerufen. Dieser Missionsbefehl, Matthäus 28, Du kannst dich nicht verstecken und sagen, das gilt nur für Missionare. Nein, das gilt für uns alle. Das heißt nicht, dass jeder nach Afrika gehen muss als Missionar, aber da, wo du stehst, sollst du Gott dienen. Und wenn es eine Person ist, der du von Jesus Zeugnis geben kannst, Halleluja, stell dir vor, du bist nachher im Himmel und du siehst diesen Menschen und sagst, du auch? Hammer! Und dieser Mensch hat vielleicht nur zu dir, zu Jesus gefunden, weil du ihm von Jesus erzählt hast. Denk mal daran, vielleicht bist du die einzige Person, die jemand je treffen wird, die ihm von Jesus erzählt. Die einzige Person. Wir sind aufgerufen, diese frohe Botschaft, es ist eigentlich eine frohe Botschaft, diese Botschaft der Freude zu verkünden. Warum ist es eine frohe Botschaft? Weil die, die an Jesus glauben, eine Ewigkeit im Himmel haben. Und wir sind aufgerufen, diese Botschaft zu teilen. Und ich möchte das nochmal deutlich machen. In unserem Text, den wir haben, steht in Vers 79, in Vers 77 bis 79, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben, das ihnen zuteil wird durch die Vergebung ihrer Sünden, um der herzlichen Barmherzigkeit unseres Gottes willen, durch die uns besucht hat der Aufgang der Höhe, um denen zu scheinen in der Finsternis und Todesschatten, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, um unsere Füße auf den Weg des Friedens zu richten. Mach dir Folgendes bewusst, die in Finsternis und Todesschatten sitzen hier. Jesus sagt in der Bibel, es gibt einen breiten Weg, sagt Jesus, und es gibt einen schmalen Weg. Es gibt nichts dazwischen. Jesus sagt, es ist eine große und weite Pforte für den schmalen Weg und es sind viele, die darauf gehen. Die allermeisten Menschen gehen auf dem breiten Weg, geradewegs in die Hölle heute. Und das war schon immer so. Die allermeisten Menschen gehen auf dem breiten Weg, den geradewegs ins Verderben. Und er sagt, es sind wenige, die auf dem schmalen Weg gehen, auf den Weg in die ewige Herrlichkeit, in die Freude bei Gott, in seinen Frieden. Es sind wenige. Wenn du dort draußen auf die Straße gehst, dann kannst du sicher sein, dass die allermeisten Menschen Gott nicht kennen und auf den breiten Weg gehen. Sei mutig. Mach den Unterschied für diese Menschen. Erzähl ihnen von dieser Liebe Gottes. Wir haben am Anfang gehört, wie Jesus uns gedient hat. Er hat sich aufgeopfert für uns. Und deswegen sind wir umso mehr schuldig, uns aufzuopfern für Gott. Und es ist doch wirklich egal, ob Menschen in deiner Familie dich verachten dafür, dass du Jesus bekennst, ob Leute auf deiner Arbeit dich nicht toll finden, ob Menschen dich bespucken oder was auch immer die Welt mit dir macht, ist doch wirklich egal. Weil wir haben so eine feste Freude, dürfen wir haben, weil Jesus unser Herr ist. Und es ist so viel mehr wert, dass ich leide für jemanden, wenn es ihm vielleicht hilft zur Rettung. Jesus hat für uns gelitten am Kreuz, damit wir gerettet werden. Und ich habe diesen dritten Punkt genannt, Mut zum Dienen, weil ich verstehe, dass wir oft Angst haben. Dass wir haben manchmal Angst, Zeugnis von Jesus zu geben. Zu dienen bedeutet, dass wir mutig sind, von Jesus Zeugnis zu geben. Und wir haben oft Angst, das weiß ich. In dieser Bibelschule sind wir jede Woche zu Straßeneinsätzen gefahren. Und soll ich ganz ehrlich mit euch sein? Ich hatte jedes Mal, auf gut Deutsch würde man sagen, die Hosen voll. Ich hatte jedes Mal Angst und Furcht. Was erzähle ich den Menschen, wenn ich da hingehe? Was denken die Menschen, wenn ich den hingehe und den Traktat in die Hand drücke, den von Jesus erzähle? Was denkt mein Chef damals auf der Arbeit, als ich ihm erzählt habe, dass ich Christ bin? Was denken die Menschen? Ich verstehe das. Aber ich möchte dir heute das zusprechen, was Jesus damals Petrus zugesprochen hat, als Petrus sagte, ich bin ein sündiger Mensch, geh von mir. Jesus sagt, fürchte dich nicht. Der häufigste Satz in der Bibel ist, fürchte dich nicht. Unser Text ist ja im Lukas-Evangelium am Anfang. Und am Anfang steht dreimal im Lukas-Evangelium, welcher Satz? Vers 13, aber der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht. Vers 30, und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht. Kapitel 2, Vers 10, und der Engel sprach zu ihm, fürchtet euch nicht. Ihr braucht euch nicht fürchten. Versteht ihr das? Ihr braucht euch nicht fürchten. Und ein so schöner Latzen der Bibel ist, wirklich, ich preise Gott für diesen Vers, dass er ihn uns geschenkt hat. Jesaja 41, 10, da steht, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir, der Gott des Himmels ist mit dir. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Und wenn du dort rausgehst oder auf dem Arbeitsplatz den Menschen von Jesus erzählt und dass dich alles kostet, dass du verachtet wirst oder dass du irgendwann in deinem Leben, vielleicht kommt irgendwann Deutschland wieder Christenverfolgung, wissen wir nicht, dass es uns sogar unser Leben kosten würde, dann dürfen wir Freude haben, weil wir wissen, wir brauchen uns nicht fürchten. Weil dieser Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der allmächtig ist, der am Kreuz den Fluch der Sünde gebrochen hat, Satan den Kopf zertreten hat, dort den Tod besiegt hat, damit du leben kannst, dieser Gott hält dich fest in seiner rechten Hand und sagt dir, fürchte dich nicht. Er hält dich fest. Und auch wenn du stirbst, Paulus sagt, sterben. Amen. Genau den Vers meine ich. Dankeschön. Fürchte dich nicht, er hält dich fest in seiner rechten Hand. Dir kann gar nichts passieren. Richard Wurmann, von dem ich am Anfang erzählt habe, der ist auf diese Kanzel damals gegangen und hat Zeugnis von Jesus gegeben. Und es hat ihn viel gekostet in seinem Leben. Er hätte auch ein schönes Pfarrerleben leben können, gutes Gehalt, einfach nur sagen müssen, Kommunismus ist okay, alles gut, ich erzähle euch von Blümchen, Liebe, Jesus ist dein bester Freund. Nein, er hat gesagt, Jesus ist mein Herr, mein Heiland. Und ich weiß nicht, was er gedacht hat, als er dort auf die Kanzel gegangen ist. Aber er brauchte sich nicht fürchten, weil er wusste, wer sein Heiland ist. Und das ist das, was ich dir heute mitnehmen müsste. Wir haben heute gesehen, was bedeutet dienen? Wir haben gesehen, wie Jesus uns gedient hat. Mit aller Liebe hat er uns gedient und sich aufgeopfert. Wir haben gesehen, dass wir eine richtige Herzenshaltung brauchen für das Dienen, dass wir uns heiligen zum Dienst. Und wir müssen mutig sein zum Dienst. Deswegen will ich dir heute mitgeben und dich entlassen in diesem Gottesdienst mit den Worten aus der Bibel, fürchte dich nicht. Halleluja. Amen.